Ja gut, ich erinnere Sie daran, was die Problematik des Spiritismus war. Und summiere das, was ich letztes Mal gesagt habe, nämlich, dass der Spiritismus eigentlich das Medium, nicht nur das Wort Medium eingeführt hat in der aktuellen Bedeutung in den europäischen Sprachen, aber auch sozusagen das Hauptproblem der Medialität praktisch thematisiert hat. Und zwar indem im Spiritismus der menschliche Körper als Medium begriffen worden war. Das heißt, der Spiritismus geht vom klassischen Dualismus Seele-Körper, also klassischer europäischer Metaphysik, die ihren Ursprung hat in Ägypten, wie Sie wissen, also in der Trennung zwischen K-Seele und dem Körper, der eben mumifiziert wurde, damit diese Seele da irgendwann sich mit diesem Körper wieder vereinen könnte. Und da diese Metaphysik über Plato in erster Linie nach Europa importiert wurde und dann sozusagen noch einmal sehr radikal betont wurde und formuliert wurde, sehr scharf, am Anfang der Aufklärung durch Descartes, der eben dieser Körper-Geist-Dualismus bis zu Ende getrieben hat, indem er gesagt hat, dass sie absolut getrennt existieren, und zwar die Seele existiert in der Zeit und Körper im Raum. Und die Seele hat keinen Platz und der Körper hat keine Zeit sozusagen. Und Körper ist rein mechanisch und die Seele ist rein geistig. Das ist sozusagen der Anfang, wo der menschliche Körper als Maschine begriffen wurde, als ein Aggregat. Sie können ja bei der Ausstellung anagrammatische Körper sehen, ja, was das alles geführt hat. Ja. Wenn man den menschlichen Körper als eine Maschine begreift, und das ist eben dieser radikalisierte kartesianische Dualismus von Körper und Seele, der im Ursprung dieser Entwicklung steht in der Moderne. Und ich habe auch gesagt, dass wir von diesem Kartesianismus sozusagen, der auf der einen Seite, dass das Kartesianismus in einem logischen Paradox verharrt, der schwer zu erkennen ist auf den ersten Blick, aber ist ja immanent da und bestimmt sozusagen den ganzen Diskurs, nämlich, dass wenn man auf der einen Seite Körper und Seele trennt, und ich sage zum Beispiel, dass der Körper Boris Groß nichts zu tun hat mit der Seele Boris Groß. Ja, das sind zwei absolut unterschiedliche Wesen, die absolut unterschiedlich in unterschiedliche Dimensionen existieren. Dann fragt man sich, warum ich doch von der anderen als Einheit gedacht werden kann. Und ich denke über mich selbst als eine Einheit. Das heißt, woher kommt überhaupt dieser 1-zu-1-Verhältnis, diese Verbindung zwischen Körper und Seele, die wir als Menschen bezeichnen, wenn wir auf der anderen Seite festgestellt haben, dass die Trennung absolut ist. Und ich habe auch gesagt, dass wir zwei sozusagen Entwicklungen in Bezug auf diese Problematik haben in der Moderne. Eine ist sozusagen Hochphilosophie, hochkulturelle Philosophie. Und die hochkulturelle philosophische Tradition hat man immer nach dem Grund gefragt, warum wir letztendlich Körper und Geist zusammendenken müssen. Diese Entwicklung beginnt nach Descartes, unmittelbar nach Descartes, und über Hegel und Kant und Hegel und so weiter führt zu Husserl und Heidegger und so weiter. Das sind alle Autoren, die, wenn man genau hinsieht, nichts anderes sozusagen thematisiert haben als diese Frage nach der Einheit der Körper und Seele unter der Bedingung ihrer Trennbarkeit. Ich werde sozusagen die Antworten nicht wiederholen. Für mich ist es nur wichtig, dass sozusagen diese hochphilosophische Tradition, die übrigens beginnt damit, und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, beginnt damit, dass zum Beispiel Maupertuis und viele andere Autoren, die unmittelbar nach Descartes kommen, Malebranche, dass sie sagen, es gibt keine ursprüngliche Einheit zwischen Seele und Körper, sondern es ist allein Gott, der eine Illusion dieser Einheit schafft. Das ist übrigens eine Lehre, die praktisch zum Spiritismus führt. Ja? Das ist sozusagen der Punkt, an dem die Philosophie so weit wie nur möglich in den Bereich des Spiritualismus, Spiritismus und Volksglauben oder was auch immer, diese sozusagen Mystik und Metaphysik, europäischen Mystik und Metaphysik vorgebracht hat, wo eben Malebranche sagt, dass Körper und Seele tatsächlich absolut getrennt voneinander existieren, überhaupt nicht miteinander verbunden sind, sondern Gott schafft bei der Seele Illusion, dass die Seele mit einem Körper verbunden ist, indem Gott, wenn er spürt, dass eine bestimmte Seele bestimmte Regung hat, dafür sorgt, dass der Körper bestimmte Bewegung macht. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel so eine Bewegung mache, dann mache ich diese Bewegung nicht. Ja? Ich denke, dass ich diese Bewegung mache, weil ich denke, dass es eine Einheit zwischen meinem Geist, das heißt meinem Willen, meiner Seele gibt und meinem Körper, so dass ich, wenn ich sozusagen will und eine Seelenanstrengung mache, bewegt sich meine Hand. Das ist eine Tatsache, die wirklich total fragwürdig ist. Erstens kann man überhaupt sich nicht vorstellen, wie ein Willen, das heißt eine geistige Anstrengung, plötzlich dazu führen kann, dass meine Hand sich bewegt. Ja? Man kann sich vorstellen, dass ich mich anstrenge, das bewegt sich nichts. Ja? Das ist ja, passiert ja auch. Ja. Und das hat Zizek, glaube ich, mal thematisiert. Ja. Auch in ZKM. Ja. Und das heißt sozusagen, es ist nicht automatisch voraussetzbar. Und generell ist es irgendwie problematisch, wie das eine auf das andere wirken kann. Zumal, wenn ich von Descartes ausgehe und sage, es gibt eine absolute Trennung, es gibt keine Verbindung zwischen Seele und Körper, dann man fragt sich, wie geschieht sowas. Und dann sagt eben Malebranche, das ist ja sehr interessante eben Überlegung, dass dass der Gott dafür sorgt, also der Gott, das in unserer Seele lesen kann, der weiß ja, dass ich meine Hand bewegen will und macht tatsächlich so, dass meine Hand sich bewegt. Ja. Und so entsteht meine die Illusion, als ob ich meine Hand bewege, obwohl sozusagen der Gott ist das Medium, sagen wir, in dem Fall zwischen mir und meinem Körper. Ja. Der sorgt dafür, dass diese Verbindung überhaupt zustande kommt. Es gibt auch eine noch radikale Theorie, die darin besteht, dass die Welt überhaupt keine Kontinuität hat, sondern jedem Augenblick zerstört wird und im nächsten Augenblick von Gott wieder erschaffen. Und zwar so, dass wir das Gefühl haben, als ob wir von Punkt A bis zum Punkt B einen kontinuierlichen Übergang bekommen. Ja, das ist so eine Das hieß übrigens diese Theorie, die zum ersten Mal im frühen Mittelalter formuliert worden war, heißt Annihilismus, also hieß Annihilismus, weil sie vorausgesetzt hat, dass der Gott in jedem Augenblick die Welt zerstört, annihiliert, und aus diesem Annihilismus kommt das bekannte Wort Nihilismus. Und das ist sozusagen eine ursprüngliche Filmtheorie, würde ich sagen, ja? Weil Film funktioniert nichts anders. Ja? Wir haben ein Bild und dann ein anderes Bild und das andere Bild hat mit dem ersten Bild überhaupt nichts zu tun, das ist halt ein anderes Bild, aber das läuft so schnell und wir sind auf der anderen Seite so langsam, dass wir denken, dass es sozusagen einen kontinuierlichen Übergang von einem Augenblick zum anderen gibt. Also dieser Annihilismus ist sozusagen perfekte Filmtheorie, und zwar eine theologische, die eben sagt, dass der Gott so ein Filmemacher ist, der nur unbewegte Bilder produziert. Der produziert nur Augenblicke. Wir haben diese Augenblicke als Etappen einer kontinuierlichen Entwicklung fälschlicherweise auffassen. Das heißt, es gibt die Schwierigkeit der Korrelation zwischen Geist und Körper unter der Bedingung der radikalen Trennung wurde von Anfang an thematisiert. Man hat sich von Anfang an gefragt, wie das überhaupt läuft in der klassischen Philosophie. Mich hat dieser spiritistische Einsatz interessiert, weil, wie gesagt, dieser Einsatz in eine völlig andere Richtung führt, die mir viel aktueller zu sein scheint. Nämlich, im Spiritismus sagt man, jeder Körper ist besessen von verschiedenen Geistern, so etwas wie Ich existiert nicht. Ich ist sozusagen ein Name für alle diese Geister, die jeweils über den Körper verfügen. Und die Frage ist, sozusagen, welcher Geist zur jeweiligen Zeit diesen Körper in Anspruch nimmt. Das ist sozusagen die Stimme der Geister. Und die Frage ist, unter dieser Bedingung ist ja halt der Körper von uns bloß ein Medium. In diesem Augenblick, als wir sagen, dass der Körper nicht eins zu eins eindeutig mit einem Geist verbunden ist, wird der Körper zum Medium. Wird der Körper zum Medium für alle möglichen Geister, ja, für die Überbringung jeder möglichen Botschaft. Und ich habe auch gesagt, wo also der Punkt ist, an dem wir die Problematik des Mediums erkennen und beginnen, darüber wirklich zu reflektieren. Und das ist sozusagen das Thema auch dieses Buches über die Medien. Das ist das Thema der Imitation. Im Grunde gibt es für uns nur eine Möglichkeit und einen Einstieg in die Problematik des Mediums. Und das ist das Phänomen der Imitation, der Substitution. Das heißt, wenn wir mit einem Bild und mit einem Message, mit einem Satz konfrontiert werden, dann setzen wir voraus, dass es so etwas wie ein Subjekt gibt, das diesen Satz produziert hat oder dieses Bild. Wir gehen also davon aus, dass es hinter diesem Bild sich etwas verbirgt, was sozusagen Sender dieses Bildes oder diese Botschaft ist, und wir sind sozusagen die Empfänger, die diese Botschaft dechiffrieren müssen, wahrnehmen müssen, dechiffrieren müssen. Das heißt, hinter das Bild oder hinter den Text gehen müssen, um zu verstehen, was damit gemeint wird. Nur wenn auf der einen Seite, wie gesagt, ein Satz oder ein Bild, sagen wir jetzt zunächst einmal ein Bild, sozusagen uns verspricht, diese Möglichkeit der Dechiffrierung, das heißt des Verständnisses, dessen, was damit gemeint wird, auf der anderen Seite versperrt das Bild den Weg dazu. Das heißt, das Bild verdeckt auf eine sehr radikale Weise, und zwar ursprünglich, das Subjekt, das hinter diesem Bild vorausgesetzt wird. Nun gibt es heute sehr, sehr viel Gerede über den sogenannten Tod des Autors. Das heißt darüber, dass angeblich in unserer Zivilisation der Autor als Individuum, als Subjekt nicht mehr fähig ist, sozusagen Bilder und Texte zu kontrollieren, dass wir in einem Rausch der Bilder leben, dass wir in einem Rausch der Texte leben, in einem Kommunikationsvorgang, in dem sozusagen der Autor untergeht, und wir sozusagen nicht mehr unsere Bilder und Texte kontrollieren können und auch nicht voraussetzen können, dass die anderen es tun. Es ist aber kein spezifisches Charakteristikum unserer Zeit. Das ist ja völlig falsch, das anzunehmen. Es ist nicht etwas, was heute passiert ist oder gestern passiert ist und unsere Zeit charakterisiert. Diese ganze Gerede darüber, dass wir in einer spezifischen Zeit leben, wo der Autor tot ist, wo das Subjekt entmachtet ist und so weiter, es ist ja schlicht und einfach nicht richtig. Entweder war es immer so und es ist nie so gewesen und ist auch nicht so. Und es handelt sich in Bezug auf das Objekt nicht um eine epochale oder historische, sondern eine philosophische und ontologische Frage. Die Frage ist, kann Subjekt generell als Subjekt seine Bilder und seine Texte kontrollieren, die er produziert? Ist es möglich für einen Empfänger, zum Subjekt hinter der Bilder oder Texte zu kommen? Oder es ist grundsätzlich unmöglich. Zeit, als historische Zeit, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und die Problematik wurde in der des Todes des Autors und so weiter, diese Problematik wurde entworfen von Plato eigentlich, nicht vom heutigen Feuilleton, sondern von Plato in seinen Dialogen, gerade weil er derjenige war, der als erster auf diese Trennung zwischen Körper und Seele eingeführt hat und so sehr das zum Schwerpunkt seiner Philosophie gemacht hat. Schon bei Plato finden wir diese Aussage, dass an dem Augenblick, an dem ein Text sich vom Autor entfernt, stirbt dieser Autor. Ja? Ich habe das in einem anderen Kontext erwähnt und sicherlich thematisiert, das haben auch viele andere gemacht. Aber man muss wirklich daran erinnern, dass Plato seine Reflexion über das Schreiben damit beginnt, dass er sagt, dass nur der lebendige Autor, der fähig ist, unsere Fragen zu beantworten, seine unmittelbare Präsenz behaupten kann. Das heißt, wenn jemand wie ich jetzt Ihnen etwas sagt und Sie fragen sich, was habe ich damit gemeint? Ja? Sie können mich dann fragen und dann sage ich Ihnen, was ich damit gemeint habe. Sie haben nach wie vor die Frage, was habe ich damit gemeint? Dann fragen Sie noch einmal und ich gebe noch einmal Antwort und so geht es weiter und weiter. Und diese Möglichkeit des Fragens und des Antwortens ist für Plato der Nachweis der Präsenz einer Seele. Eine Seele, die immer wieder behauptet, ihre Präsenz und ihre Fähigkeit, gewisse Botschaften zu reformulieren und mitzuteilen. An dem Augenblick, an dem ich aber ein Buch geschrieben habe, Ihnen dieses Buch zur Lektüre gegeben habe und ich bin weggegangen, so dass ich für die Fragen nicht mehr erreichbar bin, an diesem Augenblick, sagt Plato, bin ich gestorben. Meine Seele ist nicht mehr im Text. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, welche Bedeutung dieses Wort hat. Man kann sagen, dieses Buch beginnt dann von anderen Geistern besessen zu werden. Ja, man kann sagen, es gibt unterschiedliche Geister, die sich in diesem Buch als Medium, ihre Wirkung als Medium, ihre Botschaft sich manifestieren können. Ich kann nicht, habe keine Möglichkeit festzustellen, welche Geister es sein kann. Und weil ich dieses Buch nicht fragen kann, dieses Buch gibt keine Antwort, wenn ich dieses Buch frage. Das heißt, dieser Augenblick ist der Augenblick eine Möglichkeit der totalen Substitution oder Imitation einer Botschaft. Wir können zum Beispiel uns vorstellen, in einem Gedankenexperiment, das von vielen Autoren auch als Sci-Fi sozusagen Perspektive entworfen wurde, dass ich einfach ein Programm herstelle und der Computer kombiniert alle möglichen Buchstaben und im Endeffekt kommt daraus ein Dialog von Plato. Oder zum Beispiel meine Bücher oder welche Bücher auch immer. Der Text wird da, der Text ist eine Kombination der Buchstaben. Es gibt eine endliche Zahl der Buchstaben, es gibt endliche Möglichkeit ihrer Kombination. Irgendwann wird ein solches Programm alle Bücher herstellen, die je geschrieben worden waren, jetzt im Schreiben sind oder geschrieben werden können. Und solche Bücher sind zwar da, sie haben aber überhaupt keine Botschaft, weil sie sind hergestellt nach einem Zufälligkeitsprinzip. Dahinter steckt überhaupt kein Subjekt und keine Absicht. Und das ist nichts Neues. Es ist eine urplatonische Überlegung, dass wir fähig sind, das Medium so zu operieren, mit dem Medium so zu operieren, dass wir, um bestimmte mediale Formen herzustellen, gar nicht brauchen, einen Autor zu haben, der dahinter steckt. Wir können jede Leistung, die ein Autor sozusagen als Textleistung oder Bildleistung vollbringt, angeblich, ich sage angeblich, weil ich ja dann weiter sage, wo die Schwierigkeiten liegen auf der anderen Seite, angeblich können wir das alles simulieren. Nun, wenn man aus diesem platonischen Modell ausgeht, dann ist diese spiritistische Perspektive für uns wirklich eine radikale. Denn diese spiritistische Perspektive ist Perspektive eines Gesprächs. Ja, nicht wahr? Das heißt, Plato sagt, im Gespräch ist die Präsenz des Geistes da, im Text oder im Bild ist die Absenz des Geistes die Voraussetzung der Existenz dieses Textes und dieses Bildes. Nun aber, im Rahmen des Spiritismus, wird auch sozusagen das Gespräch unterwandert. Das Gespräch wird unterwandert dadurch, dass ich in jedem Augenblick nicht weiß, mit welchem Geist ich eigentlich spreche. Wenn ich zum Beispiel mit Plato spreche, oder sie sprechen mit mir und fragen, was ich eigentlich gemeint habe, es ist wohl möglich, dass im nächsten Augenblick ich von einem anderen Geist besessen bin. Und dieser andere Geist weiß ja nicht eigentlich, was der Geist früher gemeint hat, der noch vor Augenblick davor meinen Körper in Anspruch genommen hat. Das heißt, in jedem nächsten Augenblick kann ich ja voraussetzen, dass die Rückkehr zum früheren Augenblick nicht möglich ist, weil dieser Augenblick, Untergang dieses Augenblicks, bedeutet der Untergang der ganzen Welt, inklusive aller Geister, die meinen Körper in Besitz genommen haben zu diesem früheren Standpunkt. Also ich habe das in letzter Woche thematisiert, in diesem Kolloquium, dass das Prinzip des Verständnisses, das Prinzip der Funktionieren unserer Zivilisation im Ganzen als eine kulturelle Einheit, dieses Prinzip ist das Prinzip der Rückkehr. Ich kann nur dann etwas verstehen, wenn ich eine Möglichkeit der Rückkehr habe zu einem früheren Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das gesagt habe, was ich jetzt gesagt habe, und Sie jetzt fragen, was ich gemeint habe, bedeutet es, dass Sie von mir verlangen, dass ich zurückkehre, so viele Sekunden vorher, mich zurückversetze in der Situation, dass ich das ausgesprochen habe, was ich gerade ausgesprochen habe, und das noch einmal wiederhole. Oder noch einmal erkläre. Diese Figur der Rückkehr und der Wiederholung der vergangenen Zeit ist ja aber genau eine Illusion. Die Möglichkeit einer Rückkehr zur Vergangenheit, auch wenn diese Vergangenheit gerade unmittelbar hinter uns liegt, die Vergangenheit sozusagen, die ja von einem Augenblick, vom heutigen Augenblick getrennt ist, diese Rückkehr ist nicht möglich. Und sozusagen, wenn ich sage, dass ich jedem Augenblick von einem anderen Geist besessen werden kann, das ist nur eine Metapher letztendlich, eine spiritistische Metapher, das ist aber eine Metapher, für die Beschreibung einer Tatsache, die eine philosophische ist und eine durchaus reale ist. Die ist real, weil mein Geist, unser Geist, die Seele als solche, existiert, wie gesagt, nicht im Raum, sondern sie existiert nur in der Zeit. Im Raum kann man, das wiederhole ich noch einmal, das ist der wichtige Punkt, im Raum kann man wirklich zurückkehren auf den gleichen Platz. Ich kann aufstehen, von diesem Stuhl weggehen und zurückkehren, das ist möglich. Aber in der Zeit gibt es keine Orte. Die Datierung der Zeit ist eine Illusion. Das ist sozusagen eine Hilfskonstruktion, die auch mit der räumlichen Bewegung unserer Körper verbunden ist, letztendlich. Das heißt, ich kann im Geiste zu früheren Zeitpunkt nicht zurückkehren, weil es kein Punkt ist. Weil es gibt keine Möglichkeit, einen Ort in der Zeit zu bestimmen, zu dem ich auch zurückkehren könnte. Und dieser ganze Spiritismus ist eine Idee, dass ich in jedem Augenblick von einem anderen Geist besessen werden kann, die sich imitieren und substituieren in einer unendlichen Perspektive, ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass eben die Möglichkeit der Rückkehr und damit die Möglichkeit des Verständnisses, die Möglichkeit der gesicherten Dechiffrierung einer Botschaft, überhaupt eine Möglichkeit der Botschaft, radikal in Frage gestellt wird. Wenn eine direkte Rückkehr zur Vergangenheit nicht möglich ist, dann frage ich mich allerdings, wie ist es möglich, dann Geister voneinander zu trennen? Ja? Im Grunde ist es eine alte christliche Botschaft, ja? Und man sagt, sie müssen lernen, unter Geister zu unterscheiden. Und es gibt auch diese, nicht wahr, die Figur, was ist der Teufel? Das ist der Affe Gottes. Ja, das heißt, der Teufel ist derjenige, der genauso aussieht wie Gott. Und seine Werke sehen genauso aus wie die Werke Gottes. Nur das Problem ist, dass diese Werke einen bösen Geist ausdrücken und keinen guten Geist. Wie kann man aber diese Unterscheidung treffen? Um zu zeigen, wie es auf der anderen Ebene das gleiche Problem funktioniert, ich habe in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt, glaube ich, meine Lieblingskünstler Fischl und Weiss, ja, nicht wahr? Die Ready-Mades simulieren und künstlich herstellen. Wie kann man sagen, sind das richtige Ready-Mades? Sie kennen wahrscheinlich ihre Arbeit oder fingierte, simulierte Ready-Mades, das kann man nicht sagen. Man kann also unter der Bedingung der Betrachtung nicht sagen, haben wir mit Realität zu tun oder Imitation. Was steckt hinter dem Bild, was steckt hinter dem Text, ist eine ewige Frage, die nicht beantwortet werden kann. Die gleiche Lage haben wir in sogenanntem Cyberspace oder Netz. Ja? Ich kann eine Identität erfinden, zum Beispiel mich im Netz präsentieren als eine blonde, junge, sexy Frau. Und es gibt keine Möglichkeit festzustellen, ob ich tatsächlich es bin oder nicht. Ich kann sozusagen diese Image imitieren, ich kann im Namen dieser Frau reden, ich kann meine Persönlichkeit, meinen Geist sozusagen konstruieren durch bestimmte mediale Mittel. Und es gibt keine Möglichkeit sozusagen, außer der polizeilichen, und polizeiliche ist letztendlich führt auch ins Ungewisse, festzustellen, ob ich es bin oder nicht. Und warum sage ich, dass diese polizeiliche Untersuchung eigentlich ins Ungewisse führt? Weil stellen wir uns vor, ich bin jemand, der sich für eine blonde, hübsche Frau ausgibt im Netz. Stellen wir uns vor, dass dieser Betrug wird untersucht, die Polizei findet mich, identifiziert mich eines nicht gut aussehenden alten Mann, ja, etwa, und entlarvt. Ist diese Entlarvung überhaupt sinnvoll? Sicherlich nicht, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass ich tatsächlich eine hübsche blonde Frau bin. Das heißt, dass zum Beispiel mein Körper von einer solchen blonden Frau besessen wird, vom Geist einer solchen blonden Frau. Das heißt, es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen meinem Körper auf der einen Seite und diesem Netzbild auf der anderen Seite. Genauso wie ich sagen kann, dass diese Persönlichkeit im Netz und im Cyberspace mich imitiert, kann ich sagen, dass ich diese Frau imitiere, ja? Weil ihr Geist, ich bin von ihrem Geist besessen. Ja? Wir kennen auch diese wunderbaren Hollywood-Filme, ja? Verwechslungsfilme, wo die Menschen nicht nur Kleider verwechseln, ja, sondern die Körper. Oder zum Beispiel Mann und Frau verwechseln ihren Körper und so weiter. Es gibt sehr viele solche Filme. So, dass der Körper des einen von der Seele des anderen besessen wird. Und in diesem Falle wird keine polizeiliche Untersuchung zu einem schlüssigen Ergebnis führen. Und sonst sind wir darauf angewiesen und damit beginnt sozusagen die ganze Problematik der Medialität in diesem Jahrhundert, also sagen wir am Ende des 19. in diesem Jahrhundert, beginnt eigentlich in der Untersuchung dieses Buches und sonstige, die zunächst einmal außerhalb der anerkannten Wissenschaft liegen. Das ist die Frage, welche indirekten Hinweise, weil es keine direkten Hinweise gibt, welche indirekten Hinweise gibt es im Medium selbst, die ja ich interpretieren kann unter Umständen als ein verlässlicher Hinweis auf die Verfasstheit des Geistes hinter dem Bild. Das heißt, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ein Zeichen zu finden, dem ich vertrauen könnte, der sozusagen zeitweilig zumindest den Verdacht entkräften könnte, dass ich hier mit einer Imitation oder mit einer Simulation zu tun habe. Diese Frage, wie entgehe ich einer Simulation oder wie entgehe ich einer Imitation, ist eine Frage, die das Horizont abstärkt, in dem von Anfang an bis heute alle Medienuntersuchungen, alle Medientheorien, alle Medienanalysen sich bewegt haben. Weil, wie gesagt, die Frage nach dem Medium entsteht als Nebeneffekt der Frage nach der Imitation. Nun, wie diese Frage gestellt wird und welche Schwierigkeiten da auftauchen, das zeigt dieses Buch, das habe ich angedeutet, gleichzeitig die Widersprüchlichkeit, mit der wir gleich konfrontiert werden. Wenn ich zum Beispiel als Medium von einem anderen Geist besessen bin, wie kann ich sagen, wie kann der andere sagen, dass der Geist, von dem ich besessen bin, tatsächlich ein anderer ist? Das heißt, ein direktes Wissen gibt es nicht. Wir sind sozusagen medial in den Zustand der absoluten Unwissenheit versetzt. Sozusagen, wir sind mit einer Wand konfrontiert und wissen nicht, was hinter dieser Wand sich abspielt. Das ist der Zeichenwand sozusagen. Ja, wenn wir mit einem Zeichen konfrontiert werden, werden wir mit einer Wand konfrontiert, ja, die wir nicht durchbrechen können. Also es können nur indirekte Hinweise geben. Und dieser indirekte Hinweis, der dieses Spiritismus bietet, ist ja wiederum entscheidend für das 20. Jahrhundert. Er sagt, das Kriterium ist das Neue. Das heißt, dieser Medium, das besessen wird von einem anderen Geist, zeigt das dadurch, dass er plötzlich das beginnt zu sagen, was er sonst üblicherweise nicht sagt. Ja? Das ist das erste und entscheidende Kriterium. Ein Kriterium des Neuen, ja, das ist das Kriterium der Avantgarde, nicht wahr? Und das ist das Kriterium der, der ganzen medialen Untersuchung um die Jahrhundertwende in erster Linie. Das Kriterium des Neuen. Jetzt wird dieses Kriterium aufgestellt, gleichzeitig aber auf verschiedene Weise relativiert. Ich sage auch welche. Noch einmal summiere das. Erstens, wie kann ich sagen, was der jeweilige Mensch, wie kann ich wissen, was der jeweilige Mensch üblicherweise sagt? Ja, ich muss also ein gewisses, über ein gewisses kontextuelles Wissen verfügen. Ich muss also wissen, was ein jeweiliger Mensch sonst alles sagt und wie er sich bewegt. Ich muss eine gewisse soziologische Kontrolle über ihn haben und ich muss gewissermaßen ein Bild von ihm haben, von dem ich annehme, dass dieses Bild irgendwie im Großen und Ganzen stimmt. Ist es so, dann kann ich eine Abweichung registrieren, so wie ich sage, was redest du eigentlich? Ja? So etwas sagst du nie im Leben. Ja? Und hier habe ich diesen Eindruck, dann sage ich, aha, du bist von einem fremden Geist wahrscheinlich besessen. Ja? Das ist das Erste. Allerdings gibt es da immer so ein Problem. Ja? Das Problem besteht, wie wir aus diesem Buch wissen, darin, dass es immer noch möglich ist, dass es die eigene Sprache des Mediums ist. Also dieser Verdacht kann man nicht hundertprozentig entkräften. Das Neue. Das andere ist das Verhältnis zwischen Potentialität des Mediums und der Realität der Aussage. Nehmen wir an, also wir haben ja gelernt, dass das Medium, damit das Medium als Medium auch funktionieren kann, muss gut ausgebildet sein oder gebildet sein generell. Er muss also über gewisse Fähigkeiten verfügen, Botschaften zu empfangen und zu wiederzugeben, also zu referieren. Er muss fähig sein, unterschiedliche Sprachen zu sprechen und so weiter. Jetzt können wir uns vorstellen, dass zum Beispiel jemand Latein und Griechisch beherrscht und da kommen irgendwelche griechische und lateinische Geister, zum Beispiel von Cäsar, und beginnen dann Lateinisch zu sprechen. Sie können ja überhaupt beginnen, ihn als Medium zu benutzen und durch ihn Lateinisch zu sprechen, weil er generell Lateinisch sprechen kann. Ich habe übrigens einen Bekannten, und das ist keine Geschichte, das ist eine Filmgeschichte, sondern eine reale Geschichte aus dem Leben, der eine französische Schule abgeschlossen hat, irgendwann, und dann in eine Katastrophe geraten ist. Das war in Leningrad eben, und konnte kein Russisch mehr sprechen, sondern nur Französisch. Er musste wirklich, er hatte Russisch vergessen, als Effekt dieser Katastrophe. Kann man sagen, dass er an diesem Punkt an von einem Geist besessen wurde, der nur Französisch sprechen konnte? Das ist eine Erklärung. Es könnte aber eine andere physiologische Erklärung sein. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit gar nicht Lateinisch gesprochen hat, bedeutet es nicht automatisch, dass wenn er plötzlich beginnt, Lateinisch zu sprechen, dann ist das sozusagen Effekt der Einwirkung eines lateinisch sprechenden Geistes, zum Beispiel von Cäsar. Ja, also eine gewisse Ungewissheit bleibt. Ich glaube, ich habe diesen meinen Lieblingswitz hundertmal erzählt, aber tu das noch einmal über diesen jungen britischen Aristokraten, ja, der immer geschwiegen hat von seiner Geburt. Ja, und die Eltern waren sehr um ihn besorgt. Und irgendwann, als er 17 Jahre alt oder 18 Jahre alt, bei einem Mittagessen oder Abendessen hat er gesagt, dass dieses Steak nicht richtig gebraten ist. Ja, und die waren alle erstaunt und haben gefragt, warum er die ganze Zeit geschwiegen hat. Und hat gesagt, weil bei einem anderen Essen war das Steak richtig gebraten. Also man kann ja wirklich nicht wissen, ja, warum plötzlich beginnt man anders zu reden und sich anders zu verhalten, als man früher sich verhalten hat, was eine Einwirkung eines anderen Geistes oder objektive Veränderung der Umstände. Wenn man aber alle diese Probleme der möglichen Verwechslung zwischen Medium und Geist, zwischen sozusagen Fähigkeiten des Mediums auf der einen Seite und Botschaften des Geistes auf der anderen Seite, wenn man davon absieht, bleiben noch weitere Probleme. Sozusagen, diese Probleme können leicht übertragen werden auf generell unsere Praxis. Ja? Wenn zum Beispiel jemand Gedichte schreibt oder malt und so weiter und so fort, dann fragt man sich, warum malt er das, was er malt? Oder dichtet so, wie er dichtet? Ist es, weil er so dichten will? Ja? Oder so malen will? Oder weil die Malerei ihm keine andere Chance gibt, als so zu malen, wie er malt. Und die Dichtform, also überhaupt das Verfahren des Dichters, nicht anders praktiziert werden kann, als in der Form, in der er das tut. Das heißt, wenn ich mit einem Bild oder mit einem Text konfrontiert bin, weiß ich zunächst einmal nicht, ob alles in diesem Text oder in diesem Bild tatsächlich vom Künstler stammt, das heißt, eine gewisse Absicht entspricht und eine Bedeutung hat, oder die Formen und die Worte und ihre Kombinationen, mit denen ich interpretiert bin, eigentlich nichts anderes sind als Manifestationen der Möglichkeit des Mediums selbst. Ich kann sozusagen das eine von anderen nicht trennen und ich kann das eine von anderen nicht in Malerei und Dichtung trennen, ich kann das eine von anderen auch nicht trennen im Menschen. Ich kann nicht sagen, wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, ob dieser Mensch das tut, was er tut, weil er meint, das zu tun, was er tut. Oder ob die Menschen so beschaffen sind, dass sie das tun, was sie tun, und er tut das, weil er ein Mensch ist, und so verhalten sie halt den Menschen und sprechen auch so. Ja. Das heißt, wir können jeden Menschen als eine Maschine, als ein Computer uns vorstellen, der überhaupt nichts denkt, nichts fühlt, nichts übermitteln will, sondern funktioniert, wie er programmiert ist. Also einfach die Möglichkeiten realisiert, die in ihm als Menschen vorgegeben werden, zum Beispiel genetisch oder wie auch immer. Man kann das so und so interpretieren. Die zweite Frage, die darüber hinausgeht, ist jetzt die Frage des Geistes. Okay, also die Frage, wir versuchen, die Problematik des Mediums mit dem Neuen zu lösen. Das ist der erste Schritt und es wird, ich zeige jetzt im Weiteren funktionieren. Wir versuchen also die Differenz zwischen Altem und Neuem als Differenz zwischen Wahrheit und Imitation interpretieren. Warum? Weil sie gewissermaßen sagen, das Neue, und das ist die Hauptposition der Avantgarde generell, in ihrem Mediumkampf gewesen. Das Neue kann man nicht imitieren. Das Neue kann man nicht imitieren, man kann nur das Alte imitieren. Also, wenn ich immer so rede, wie ich geredet habe, wenn ich immer so male, wie es gemalt wurde, und so weiter, dann kann ich nicht sagen, und kann der andere auch nicht sagen, ob dahinter ein Geist steckt überhaupt oder es sich mit einer quasi maschinellen Imitation zu tun hat. In diesem Sinne kann man sagen, jede Kunst, die eine traditionelle Kunst ist, ist grundsätzlich verlogen. Die ist grundsätzlich verlogen, nicht weil sie etwas vorspielt, weil was. Also nicht, dass man etwas meint oder sagt, was man nicht meint oder meint etwas anderes, sondern weil die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen einer Imitation und Nicht-Imitation in dem Fall nicht gegeben ist. Wenn ich eine alte Form identifiziere, eine übliche Form, dann kann ich sagen, diese Form könnte imitiert sein. Ja? Und deswegen ist für mich von Anfang an unglaubwürdig. Das Neue kann aber nicht imitiert sein. Deswegen ist das Neue sozusagen die Opposition zwischen Neuem und Alten so etwas wie eine Opposition zwischen beseelt sein und unbeseelt sein, bloß Maschine zu sein oder ein Geist zu sein, bloß ein Medium zu sein oder ein Medium zu sein, das besessen ist von einem anderen Geist. Ja? Das heißt sozusagen, neu-alt funktioniert als authentisch imitiert. Das ist der erste absolut wichtige Ausgangspunkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich beseelt bin, dann von welchem Geist? Ist es der Geist, der mir was Gutes bringt? Oder ist es der Geist, der mir was Schlechtes bringt? Na gut. Dann sagt der Autor, wie wir wissen, dass wir die Geister, die mir etwas moralisch Gutes bringen, nur unterscheiden können von den Geistern, die mir nichts Gutes bringen. Das können wir unterscheiden durch ihre gute oder schlechte Sprache. Ja? Ich habe gesagt, dass man das gebildete, vornehme Geister gebildet und vornehm sprechen. Das heißt vor allem keine Witze benutzen in ihrer Sprache. Wir kennen einige Sprecher, die sehr viele Witze benutzen, klar. Und solche Geister werden als betrügerische und eigentlich unheilbringende interpretiert. Nur diejenigen, die einfach sprechen, aber vornehm und gebildet, und die Geister, die nicht vornehm sprechen und nicht gebildet, die sind schlechte Geister. Macht man zunächst einmal diese Unterscheidung bei Kardec, dann, wenn er diese Unterscheidung weiterentwickelt, kommt er in eine schwierige Lage. Die schwierige Lage besteht darin, dass ich in eine sehr komplizierte Situation komme, wenn ich sein will, gleichzeitig neu und gut. Weil das Gute ist das Normative. Das Normative ist als solche uns vorgegeben. Wenn ich aber nicht versuche, gut zu sein, bin ich auch nicht neu, ich bin bloß böse. Das ist das Dilemma, das sozusagen unsere Kultur umbringt, ja, im Grunde. Es ist interessant, ich habe das in einem anderen Zusammenhang erwähnt, dass derjenige, der an das Gute nicht glaubt, das Neue nicht erkennen kann. Zum Beispiel, die Menschen glauben generell nicht an das Gute. Vor allem glauben auch nicht an das Gute in der Kunst oder in der Kultur. Sie sehen alle Kulturmenschen als Betrüger, nicht wahr? Grundsätzlich. Und so zum Beispiel habe ich oft erlebt, dass wenn der Mensch von der Straße, also ein normaler Mensch, in einen Museumsraum kommt und die neue Kunst der Gegenwart oder die moderne Kunst sieht, niemals ist er schockiert oder verwundert oder überhaupt niemals hat er den Eindruck, er ist mit etwas Neuem konfrontiert. Sondern er sagt immer, das ist der alte Bescheißung, ja, die immer stattgefunden hat. Ja. Das heißt, der Künstler macht sozusagen sein Geschäft auf die Kosten der Öffentlichkeit. Das war immer so, das ist so, das wird so bleiben. Er sieht die moderne Kunst zum Beispiel und alles, was er sieht, nie als etwas Neues. Nur derjenige, der an das Gute im Künstler glaubt, kann von dem schockiert werden, also moralisch gut, kann schockiert werden, von dem er es sieht. Und er sagt, ja, du meinst doch gut, warum machst du sowas? Wenn man meint, dass der andere das Gute will, ist man verwundert und sieht das, was erfährt als Neue. Wenn man davon ausgeht, dass der andere nur das Böse will, dann ist man sozusagen von Anfang an mit keiner Innovation mehr konfrontiert. Das Gute zu wollen, ist aber, wie gesagt, das Normative und das Bekannte zu wollen. Das heißt, eben nichts Neues zu wollen, sondern ein Altes. Ein dämonischer Künstler, ja, Artist Modi, ist im Grunde keine interessante Figur. Das, was er macht, scheint nicht neu zu sein. Ja? Weil schlechte Menschen gab es ja immer. Ja? Und wenn ein Künstler auch ein schlechter Mensch ist, ja, dann ist es nichts Neues. Und wenn er eine schlechte Kunst macht, dann ist es auch nichts Neues. Ja? Und wenn er sozusagen irgendwo wie ein Schwein betrunken irgendwo in der Gusse liegt, dann ist es auch nichts Neues. Ja? Das ist alles okay, das wissen wir alle. Damit also zum Beispiel Rimbaud in einem Film als ein Poet Modi dargestellt werden kann, wie Eclipse zum Beispiel, wenn ihr den Film gesehen habt, dann ist er als ein guter Mensch gezeigt. Ja? Ein guter Mensch mit einem tragischen Schicksal. Aber im Grunde trägt er in sich alle moralischen Werte, die wir generell einem Menschen zuschreiben, mit dem wir überhaupt etwas anfangen können. Das heißt, seine Seele ist rein und er will nur das Unmögliche. Ja? Und er will die reine Poesie und die Rettung der Welt und so weiter. Aber verhält sich als Schwein. Ja? Verhält sich als Schwein, weil die Verhältnisse so sind, weil er das in eine neue Form bringen will und so weiter. Das ist so ein dramatischer Konflikt und dieser dramatische Konflikt verfolgt ihn. Ja. Wenn er aber von Anfang an Schwein wäre, wie gesagt, der wäre kein Poet Modi. Das heißt, das Neue wird nur auf der überhaupt uns wahrgenommen, wenn dieses Neue gleichzeitig vor dem Hintergrund der Wiederholung des Gleichen sich abspielt. Wir müssen zunächst einmal eine gewisse moralische Einstellung gewinnen und dann im zweiten Gang das Neue, das ästhetisch Neue überhaupt wahrnehmen zu können. Und zu diesem Schluss kommt interessanterweise dieses spiritistische Lehrer. Er sagt nämlich, dass ja unter Umständen kann man auch schlecht reden und trotzdem gut sein. Es gibt zum Beispiel ungebildete Leute, die aber gut sind und gute Geister verkörpern können, wenn sie auch nicht gebildet genug sind. Das kommt auch vor. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und diese normative ästhetischen Forderungen werden mehr und mehr diskreditiert. Die eine Forderung aber bleibt bestehen, die moralische. Das heißt, das, was diese Geister sagen, muss moralisch gut sein, damit die ästhetische Innovation überhaupt erkennbar wird. Wenn sie nicht gut sind, sind sie die gleichen Geister. Es ist ein Spiel zwischen moralischer Wiederholung und ästhetischer Innovation, das uns aus der Geschichte der Kunst oder Kultur im 20. Jahrhundert sehr bekannt vorkommt. Dieses Spiel hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen wiederum geschichtlichen Geschichten sozusagen. Man überschätzt die Zeit und die Kraft der Zeit, der historischen Zeit, des Zeitgeistes, wenn man meint, dass die Probleme, mit denen wir zu tun haben, spezifisch sind für unsere Zeit. Zum Beispiel die Spannung zwischen Engagement, moralischem und politischem Engagement auf der einen Seite, der künstlerische Beitrag auf der anderen Seite, die Spannung zwischen moralischer Verantwortung für die eigene Kreation und ästhetischer Unabhängigkeit der Aussage. Also alle diese Spannungen und alle diese Konflikte, die uns so vertraut klingen, haben ihren Grund in einer Figur, die keine historische ist. Deswegen kann man diese Figuren auch wiedererkennen in viel früheren Zeiten und unter anderen Umständen. Das ist die Figur der Unterscheidung zwischen Realität und Imitation, zwischen Authentizität und Simulation. Wir haben zwei widersprüchliche Unterscheidungsmerkmale. Ein Merkmal ist die Innovation, ein anderes Merkmal ist das Gute. Das Gute im Sinne nicht die Wiederholung des ewig Destruktiven. Ja? Dass wir die Destruktion der Form nicht ewig wiederholen. Ich möchte noch eine Bemerkung dazu machen, und dann übergehe, auf die ich dann weiter anschließe, mich anschließe. Um dann ein anderes Thema am Ende anzusprechen. Das ist die folgende Bemerkung. Wenn ich keine Möglichkeit habe, festzustellen, was ein Geist ist hinter dem Medium. Es fragt sich, und das ist sozusagen die zweite Frage, es fragt sich, kann ich aber, statt zu versuchen, diesen Geist zu erfassen, anders vorzugehen und zu sagen, statt Geist thematisiere ich das Medium. Der Geist ist doch verborgen, ja, das sehe ich nicht, das kann ich nicht erfahren, das kann ich nicht untersuchen. Aber das Medium ist doch da. Und untersuche ich das Medium positiv, bekomme ich die Möglichkeit, unabhängig davon, welche Botschaften da gesendet werden, empfangen werden, interpretiert werden und wie sie interpretiert werden, zumindest kann ich ja verstehen, wie das Medium als solches funktioniert. Und das genügt mir im Grunde, um meine Orientierung festzustellen. Das heißt, ist der Geist verborgen? Kann ich sagen, dass das Medium offen liegt? Kann ich das Medium offenlegen? Die Problematik, ob ich das Medium offenlegen kann, ist eine weitere Problematik der Avantgarde, auch eine entscheidende, und überhaupt die Medientheorie im 20. Jahrhundert. Die Medientheorie macht nichts anderes, es ist der Versuch, das Medium freizulegen, statt eine Hermeneutik zu betreiben, also sich zu fragen, was ein verborgener Geist meint, frage ich mich allein, wie die Aussage medial funktioniert. Ja? Und durch diese Verschiebung hoffe ich, zu einer gesicherten Erkenntnis zu kommen. Ich rekurriere auf ein Beispiel, dass dieses Beispiel mit Kardec, eigentlich Beispiel Kardec einführt, ich spreche dann sehr erinnert und beziehe mich wieder, es ist immer gut, immer die gleichen Beispiele einzuführen. Auf das Beispiel, das ich schon auch 100 Mal benutzt habe, aber in einem sehr anderen Aspekt. Das ist die Bibliothek von Babylon, von Jorge Luis Borges. Das heißt, wenn ich sage, es ist nicht der Punkt, ob ein Text von jemandem geschrieben ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ein Text von jemandem geschrieben ist, nicht überhaupt, ich kann es nicht beweisen. Weil dieser Text auch zufällig durch eine Maschine, Konventionsmaschine entstehen kann. Dann kann ich mir vorstellen, die Summe aller Texte, die ja von einer Maschine produziert werden, ich habe sozusagen alle Bücher, die je geschrieben worden waren, je geschrieben werden können. Und ich habe eine absolute Bibliothek. Ich verfüge über die absolute Bibliothek, das ist die wird in dieser Erzählung beschrieben von Borges, dann brauche ich überhaupt keine Vorstellung von einem Autor, weil alle Autoren, ob sie je existiert haben, jetzt existieren oder existieren werden, sind schon da enthalten. Der Autor ist dann definitiv tot in einer solchen Bibliothek. Letztes Mal, als ich dieses Beispiel angeführt habe, das war in einem anderen Zusammenhang, habe ich darauf hingewiesen, dass diese Bibliothek uns keine sozusagen kein Zeit- und Kraftgewinn bringt, weil der Borges zeigt sehr schön, dass die Zeit, die man braucht, um einen Text zu finden, eigentlich längere Dauer ist, als die Zeit, die man braucht, um diesen Text zu schreiben. Das heißt, wenn ich alle Bücher habe, die je geschrieben werden können, und nach einer Kritik der reinen Vernunft, suchen will, dann braucht diese Suche so viel Zeit oder vielleicht mehr Zeit, als diese Kritik zu schreiben. Das heißt, es ist kein Gewinn. Das schreibt Borges, das ist richtig, sehr intelligent. Es ist aber etwas, was Borges dabei übersieht. Wenn Sie diese Erzählung mal gelesen haben, Sie haben ja bemerkt, dass diese Bibliothekaren nach einem Text suchen. Nach einem Text, der sinnvoll wäre. Und finden diesen Text nicht, weil die meisten Buchstabenkombinationen keinen Sinn ergeben. Und sozusagen verbringen sie ihr Leben damit, dass sie immer wieder auf gewisse sinnvolle Zusammenhänge stoßen, aber sie verharren sozusagen im Sinnlosen. Na gut, was heißt das Sinnlose? Das heißt, wenn man zum Beispiel A nur sieht, ja, oder A B A B A B oder A B C C B A. Das heißt, Buchstabenkombinationen, die möglich sind, die fast unendlich, aber doch endlich variabel sind, die aber keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, warum Borges das nicht bemerkt hat, einfach weil er sich für die Avantgarde seiner Zeit nicht interessiert hat, denke ich. Aber diese Texte, die da zitiert werden, das sind die typische avantgardistische Dichtung. Das hat er wirklich übersehen. Dass alle diese nicht sinnvolle Buchstabenkombinationen durchaus so aussehen wie avantgardistische Dichtung. Und die avantgardistische Dichtung hatte eben das Ziel, nicht sinnvolle Buchstabenkombinationen zu schreiben, um das Medium der Sprache jenseits jedes möglichen Sinns zu thematisieren. Er sagt, ja, hören wir auf, mit Ideen zu arbeiten, beginnen wir mit den medialen Elementen zu arbeiten. Hören wir auf, mit Messengern, mit Botschaften zu arbeiten, arbeiten wir mit den Buchstaben. Ja? Wir haben auch bei Diskussionen hier gehört, man muss ständig anfangen, mit den Buchstaben zu arbeiten und nicht mit der Inhalt. Diese Forderung, mit Buchstaben und nicht mit der Inhalt zu arbeiten, die mediale Forderung schlechthin, ist die Forderung der Avantgarde und hat geführt dazu, dass man sinnlose Gedichte geschrieben hat. Fragt man sich aber, sind sie tatsächlich sinnlos, wie Borges es behauptet? Naja, gewissermaßen ja. Gewissermaßen nein. Ja, weil sie nicht Teil der etablierten Sprache sind. Ja, vielleicht ja, auf jeden Fall ja, weil sie ein Beweis sind oder ein Argument sind oder eine Figur sind in der medialen Erforschung der Sprache. Das heißt, man kann sagen, man kann eine Schrift verfassen, und solche Schriften wurden auch verfasst, in der man sagt, so und so und solche Kombinationen sind sinnlos, die kann man schreiben, das ist die Erforschung der Sprache. Solche und solche menschliche Körper sind sinnlos, man kann sie rekombinieren, das ist ein Beweis dafür, dass es so etwas wie einen Menschen nicht gibt, sondern nur Kombinationen aus bestimmten Organen und Elementen und so weiter und so fort. So geht es weiter. Das heißt, man kann das machen. In dem Augenblick aber, in dem dieser sinnlose, eine grammatische Zusammenhang oder pure grammatische Zusammenhang als ein Argument oder Illustration zu einem Argument verwendet wird, bekommt diese Konstruktion eine Seele. Und zwar einen Sinn und eine Bedeutung. Und nämlich eine Bedeutung eines Arguments für oder gegen etwas im Rahmen einer bestimmten Untersuchung. Und mehr noch. Wir können uns vorstellen, dass es eine Sprache existiert, Das hat zum Beispiel Chlebnikow tatsächlich erwogen, als er als Erster begonnen hat, reine Buchstabenkombinationen als Dichtung zu schreiben, im Rahmen der radikalen Experimente der russischen Avantgarde. Er hat gemeint, er schreibt keine reine Buchstabenkombination, sondern er erkundet die Möglichkeit einer solchen Sprache, die in solchen Buchstabenkombinationen sich ausdrückt. Das heißt, wir können eigentlich die Buchstaben unserer Schrift als rein konventionelle denken. In diesem Sinne sind solche Buchstabenkombinationen die Beweise dafür, dass es eine gewisse Trennung gibt zwischen Seele und Körper. Das heißt, Körper existiert, Körper der Sprache zum Beispiel, existiert auf einer anderen Ebene als der Körper, als die Seele der Sprache. Sozusagen die Grammatik, Anagrammatik und Buchstabenkombinatorik sind nur körperliche Elemente, das sind nur Körper, die frei fragmentiert werden können, weil sie nur konventionell sich auf die Seele beziehen. Das ist eigentlich dieser kartesianische Gedanke, der sozusagen hier bis zum Ende gedacht wird. Man kann aber denken, dass diese Buchstaben von Anfang an eine Bedeutung haben. Das ist übrigens die ganze Problematik der Genetik und der Schaffung des neuen Menschen ist im Grunde nichts anderes als das Spiel zwischen diesen zwei Vermutungen. Wenn die Gene Buchstaben sind, haben diese Buchstaben eine ursprüngliche Bedeutung. Das heißt, kann man sagen, dass die Eigenschaften des Menschen fest verbunden sind mit bestimmten Genen. Genetischer Code ist eine Sprache. Also alles, was für die Sprache gilt, gilt auch für den Code und umgekehrt. Das heißt, können wir Genetik verstehen als eine nicht konventionelle Sprache, die einzige nicht konventionelle Sprache, über die wir verfügen, dann in dem Falle. Ja? Das heißt, eine Sprache, in der Buchstabe von Anfang an eine feste Bedeutung haben und deswegen auch bei ihrer Rekombinierung eine feste Bedeutung ergeben, oder die genetische Sprache ist vielleicht eine Sprache wie eine andere Sprache und wir können diese Genetik analysieren weiter und weiter, kombinieren und rekombinieren, fragmentieren und so weiter und es ergibt sich keinen Sinn. Ja, es ergibt keinen Sinn, weil die Elementen, genetische Elemente von Anfang an konventionelle Elemente gibt, wie jede Sprache überhaupt. Ja. Die Frage also nach der Genetik ist die klassische Frage nach der Beschaffenheit jeder Sprache. Das heißt, ist sie konventionell oder ist sie nicht konventionell? Wir beantworten diese Frage in Bezug auf Genetik tendenziell mit nicht konventionell. Sehr, sehr problematische Frage. Wir beantworten die Frage nach der Sprache eher ja konventionell. Ein ebenfalls problematischer Vorgang. Wir können auch davon ausgehen, dass vielleicht jede Buchstabe eine Bedeutung hat, und zwar ursprünglich, und zwar unabhängig von der Verwendung in einem Sprachsystem. Gehen wir davon aus, gibt es keine nicht sinnvolle Texte. Das heißt, genauso wie jede Aussage unter dem grundsätzlichen Verdacht steht, eine reine Imitation zu sein, also ein Stück des Mediums zu sein, ohne jede Botschaft, ohne jedes Subjekt, ohne jede Bedeutung, die dahinter steht. So, auf der anderen Seite aber, jeder mediale Ausdruck steht unter dem Verdacht, auf eine oder andere Weise eine Botschaft zu vermitteln. Wir können also durch keinen Vorgang der medialen Freilegung zu einem Zustand kommen, wo Medium Botschaft ist. Das heißt, wo das Medium als solches von jeder anderen nicht-medialen Botschaft dermaßen gereinigt werden könnte und vom Verdacht, eine gewisse fremde Botschaft mitzuteilen, dermaßen vereinigt wäre, dass wir das Medium als solches freilegen und sagen können, wie dann McLuhan im zweiten Gang sagt, dieses Medium selbst kann als Botschaft gelten. Wir können das nicht tun, weil der Verdacht immer bleibt, dass alle medialen Ausdrücke doch Botschaften sind und doch ein gewisser Geist, eine gewisse Bedeutung, einen gewissen Sinn dahinter steckt. Wir können also diese ursprüngliche Grundsituation der Medialität, ob wir in eine Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen, nicht außer Kraft setzen. Wir haben im Ereignis der Medialität diese Spannung zwischen dem medialen Ausdruck oder medialen Figur auf der einen Seite und der Möglichkeit einer Botschaftsübermittlung auf der anderen Seite. Wir können weder das Mediale dermaßen transparent machen, dass wir direkt sozusagen in den Geist des anderen schauen können. Wir können aber genauso wenig dermaßen das Medium als eine Maschine, als ein Aggregat, als ein System der Zeichen untersuchen. Dermaßen das Medium in die Elementarteilchen auflösen zu lassen, dass wir einen Zustand erreichen, bei dem sozusagen der Verdacht eines dahinter steckenden Sinns völlig ausgeräumt wird. Ja, genauso wenig wie wir generell so etwas wie eine Elementarteilchen analysende Materie vornehmen können. Ja, also wir sagen können, jetzt sagen wir endgültig, dass es kein Gott gibt, sondern nur Materie. Und wir sagen es endgültig, weil wir alle Elementarteilchen, in die die Materie sich auflösen lässt, jetzt rekonstruieren. Nun sind wir mit einer Tatsache konfrontiert, dass je mehr Geld wir investieren, desto mehr Elementarteilchen entdecken wir. Ja. Es ist wirklich die Zahl der Elementarteilchen, ist die Funktion der Investition. Bauen wir ein größeres Synchrophasantron, das diese Teilchen sozusagen erzeugt oder manifestiert oder wer auch immer, das ist sozusagen die Sache der Interpretation, dann bekommen wir mehr Elementarteilchen. Ja. Dann bekommen wir sozusagen mehr Gottesbeweis oder mehr Materienbeweis oder weniger Gottesbeweis, wer auch immer. Ja. Wenn aber die Wahrheit, die ontologische Wahrheit, die Funktion der Investition wird, dann wird sie wenig glaubwürdig. Die Idee einer solchen Analyse, die auch einer sinnvollen Aussage auf die Summe der nicht mehr sinnvollen Elementen reduziert, der Traum des 20. Jahrhunderts, scheint mir von Anfang an problematisch zu sein und jetzt scheint doch ziemlich ausgeträumt zu sein. Das heißt, wir können nicht in einen Zustand kommen, in dem wir keinen Sinn mehr voraussetzen dürfen. Das ist der eigentliche Ende der Avantgarde, das ist der eigentliche Ende der Maschine, das ist der eigentliche Ende des Glaubens, dass es so etwas wie einen reinen Mechanismus gibt. Etwas, was jenseits des Sinns sich etablieren kann und jede Vermutung des Sinns nachweislich außer Kraft setzt. Nun, ich habe trotz meiner Absicht zu lange geredet über dieses Thema, deswegen kam ich nicht zum Abschnitt, der eigentlich ich kommen wollte. Das mache ich Anfang der nächsten, übernächste Woche eben. Und es geht darum, dass an dem Augenblick, an dem wir die Frage nach dem Medium radikal stellen, passiert noch etwas. Nämlich dieses Begriff zerfällt und wir plötzlich mit der Tatsache konfrontiert werden, dass wir über das Medium eigentlich nicht reden können, weil es so etwas, was übergreifender Begriff des Mediums nicht mehr existiert, sondern wir bekommen eine Pluralität der Medien, die aufeinander nicht reduzierbar sind und die eine Transmedialität ausschließen. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um die Kultur des 20. Jahrhunderts zu denken, dieser Zerfall der Transmedialität. Das bedeutet nicht, dass der Intermedialität nicht möglich ist. Man kann unterschiedliche Medien miteinander verbinden zu einem kumulativen Effekt. Das ist immer möglich und das geschieht. Aber Transmedialität, das heißt, eine Möglichkeit, eine Botschaft durch unterschiedliche Medien als sich selbst identische durchlaufen zu lassen und überhaupt einen Begriff Medien zu entwickeln, das sozusagen alle mediale Formen übergreifend funktioniert, scheint problematisch zu sein. Stattdessen bekommen wir von Anfang an eine Menge der Medien, eine Pluralität der Medien, die in unterschiedlichen Sinne Medien sind und nur unter gewissen Vorbehalt überhaupt als Medien unter einem Begriff sich subsumieren lassen. Das wird das Thema dann der übernächsten Woche sein, ob wir über den Begriff Medien überhaupt verfügen. Ja gut, und dann jetzt unterbrechen, da kommt die Diskussion. Thank you.